Ganz herzlichen Dank für die freundlichen einleitenden Worte und vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Vielen Dank für die tolle Organisation. Und ich bedanke mich auch direkt bei Ihnen, dass Sie alle hierher gekommen sind und den Weg gefunden haben hierher. Denn das Thema ist für mich ein echtes Herzensthema. Und ich würde mich natürlich sehr freuen und hoffe, dass Sie ein paar Impulse mitnehmen und vielleicht auch in Ihren Alltag rübertragen können. Also, um was geht es heute? Emotionales Essen bei Kindern, was Eltern und auch Bezugspersonen tun können, wenn Kinder aus Frust, Traurigkeit oder Langeweile zum Essen greifen. Im ersten Schritt möchte ich Ihnen einen kleinen Überblick geben, um was es heute geht. Zum Einstieg werde ich mit Ihnen darüber sprechen, wie denn ein natürliches Essverhalten aussieht, im Kontrast zum emotionalen Essverhalten. Denn wenn wir über emotionales Essverhalten sprechen und darüber, wie kriegen wir das wieder los, wie können wir diese Muster durchbrechen, dann müssen wir wissen, wo wollen wir denn hin zurück? Wie sieht denn ein natürliches, möglichst unbeschwertes Essverhalten eigentlich aus? Dann sprechen wir über, ich quietsche ein bisschen, oder? Stimmt das? Weiß nicht, ob man es ein Ticken noch runterdrehen kann oder kann ich was verändern? Irgendwie das Mikrofon ein bisschen wegdrehen oder so? Okay, ich hoffe, es so besser, oder? Gut. Dann geht es darum, welche Einflüsse begünstigen denn ein emotionales Essverhalten? Und ich werde Ihnen den Mechanismus des emotionalen Essens zeigen. Und danach kommen wir schon in die Problemlösung, nämlich einmal, was kann ich präventiv tun, dass im besten Fall ein emotionales Essverhalten gar nicht entsteht bei Kindern? Oder, wenn das Kind sozusagen schon ein bisschen in den Brunnen gefallen ist, wie lösen wir ein bereits bestehendes emotionales Essverhalten auf? Und zwar einmal in der Akutsituation und langfristig begleitet. Danach habe ich noch eine kleine Übung mitgebracht. Würde ich mich freuen, wenn Sie die ein bisschen mitmachen. Und danach kommen wir schon zum Fragenteil und zum Abschluss. Also, steigen wir inhaltlich ein. Ich glaube, der Ton ist gut, oder? Man hört mich. Dann kann es jetzt richtig losgehen. Wie sieht ein natürliches Essverhalten aus? Und hier starten wir direkt mit meiner persönlichen Lieblingsfolie, nämlich damit, dass unser Körper ein echtes Wunderwerk ist. Wir laufen ja normalerweise nicht durch unseren Alltag und denken uns die ganze Zeit, wow, Wahnsinn, was unser Körper kann. Unglaublich, was wir da geschenkt bekommen haben. Sondern es ist ja meistens so, dass wir vielleicht sogar mit unserem Körper hadern oder denken, ach, der ist nicht schön genug oder ähnliches. Dabei ist es unglaublich, was unser Körper jeden Tag macht. Und ein Moment, wo wir dann doch meistens merken, dass es schon ein unglaubliches Wunder der Natur ist, wenn ein Baby auf die Welt kommt. Wenn man so dieses kleine Wesen sieht, wie es auf die Welt kommt, was es alles kann, wie es uns anschauen kann, wie es greifen kann, hören kann. Und eines der Dinge, die das Kind sofort auf der Stelle kann, ist, es zeigt uns an, wenn es Hunger hat. Das heißt, unser Körper kann uns Hunger- und Sättigungssignale anzeigen. Wir wissen ganz genau, was wir wann brauchen. Und diese Vorgänge sind perfekt aufeinander abgestimmt. Das ist auch nichts Diffuses, sondern evolutionsbedingt hat unser Körper das über Hunderttausende von Jahren perfektioniert. Also wenn zum Beispiel zu wenige Fette, Aminosäuren, Glucose in unserem Blut ist, dann werden Signale an das Gehirn gesendet, Hormone werden ausgeschüttet und wir geben uns auf Nahrungssuche. Ist jetzt in unserer Welt nicht mehr so schwierig, auf Nahrungssuche zu gehen, aber wenn wir uns jetzt mal in der Natur umschauen und wir betrachten zum Beispiel so eine große Schlange, dann erbeutet die vielleicht ein größeres Tier und die liegt dann erstmal rum. Die ist sehr selten im Vergleich zu anderen Tieren. Und dann verdaut sie und verdaut sie und verdaut sie. Und eines Tages, zack, geht sie wieder auf Nahrungssuche. Das muss ihr aber von außen niemand sagen. Bist du dir sicher, dass du schon wieder Hunger hast? Willst du nicht schon mal vorher was zu essen holen? Nein. Die weiß ganz genau, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt gehe ich auf Nahrungssuche. Und wir können das auch, wenn nicht Mechanismen greifen, die eben diesen inneren Ernährungskompass, den wir haben, durcheinander bringen. Aber da kommen wir noch drauf. Eine zweite Sache, die wir können, ist, unser Körper macht uns Appetit auf bestimmte Lebensmittel, damit wir gut versorgt sind. Vielleicht kennen Sie das. An einem Tag haben Sie vielleicht Appetit auf einen deftigen Eintopf. An einem anderen Tag haben sie das Gefühl, jetzt so einen knackigen Salat könnte ich gut gebrauchen. Das signalisiert uns unser Körper. Es ist einfach immer die Frage, wie gut hören wir unserem Körper zu. Ich habe eine Anekdote mitgebracht von einer Teilnehmerin, die ich mal in einem Kurs hatte, die mir dann erzählt hat, ja, sie ist Vegetarierin, ist dann schwanger geworden, hat Fleischgelüste entwickelt, das kennt man ja, so dass der Körper in der Schwangerschaft ganz besonders sensibel reagiert, hat dann dem auch nachgegeben, hat Fleisch gegessen, hat ihr Kind bekommen, hat es gestillt, hat irgendwann abgestillt, ist wieder Vegetarierin geworden. Eines Tages kamen die Fleischgelüste zurück und sie hat sich gedacht, mache ich vielleicht mal einen Schwangerschaftstest. Also unser Körper weiß oft schon Dinge, bevor wir sie wissen. Und unser Körper kann natürlich noch mehr. Und zwar wissen wir auch intuitiv, welche Lebensmittel uns gut bekommen und welche nicht. Es gibt hier verschiedene Stationen im Körper, die uns Signale senden. Das ist einmal schon der Geruch. Häufig erkennen wir schon am Geruch, ob wir etwas mögen oder nicht. Und das ist durchaus ein körperliches Signal, dem wir auch nachkommen dürfen. Das ist nicht so, dass der Körper da immer falsch liegt mit, sondern er signalisiert uns, hey, vielleicht ist das mit Vorsicht zu genießen. Es gibt aber noch mehr Signale. Natürlich der Geschmack. Wir schmecken, ist das etwas Gutes für uns oder wollen wir das vielleicht wieder loswerden? Man sieht es ja bei Kindern manchmal, die es dann wieder ausspucken wollen. Das kann auch eine sinnvolle Reaktion sein. Und dann aber, wenn wir es gegessen haben, dann spüren wir auch, ob uns das bekommt oder nicht. Also es geht durch den Magen, durch den Darm und vielleicht signalisiert uns unser Körper Sodbrennen, Blähungen, Durchfall, vielleicht auch unreine Haut. Und das sind alle Signale, die unser Körper uns sendet, auf die wir durchaus hören dürfen. Vielleicht signalisiert er uns auch, Mensch, das ist eine total angenehme, wohlige Sättigung. Dann haben wir was richtig gemacht. Ein letzter Punkt an dieser Stelle. Unser Körper schützt uns auf natürliche Weise vor einseitiger Ernährung. Wir nennen das spezifisch-sensorische Sättigung. Da eine Frage, wer von Ihnen hat denn schon mal in seinem Leben irgendwann mal eine einseitige Diät gemacht? Ja, doch, schon ein paar. Ja, also ich auch, meine Hand geht auch hoch. Kennen Sie das, wenn Sie 3 Tage was Einseitiges gegessen haben, ob das jetzt die Ananas ist, die Sie eigentlich gerne mögen, oder die Kohlsuppendiät, nach ungefähr 3 Tagen hängt es Ihnen im wahrsten Sinne des Wortes zum Halse heraus, oder? Und wenn wir in dieser Diät drinstecken, dann sagen wir uns immer, Mensch, diesen Schweinehund, den müssen wir jetzt überwinden, da müssen wir jetzt stark sein an der Stelle. Dabei ist das genau das Falsche. Unser Körper signalisiert uns, er schreit förmlich danach, Mensch, ich brauche was anderes, ich bin nicht gut versorgt mit dieser Einseitigkeit. Das heißt, es ist gut und richtig, an der Stelle auf den Körper zu hören. Jetzt werde ich häufiger gefragt, okay, wenn ich das mache, ich achte auf Hunger, auf Sättigung, auf Appetit, auf Bekömmlichkeit, bin ich dann automatisch dünn oder schlank? Die Antwort ist nein. Denn jeder Mensch hat einen für seinen Phänotyp, das sieht man hier rechts, passendes Gewicht, den sogenannten Setpoint. Und ursächlich dafür ist die menschliche Genetik. Das heißt, es gibt die Menschen, die eher dem endomorphen Typen entsprechen, also eher kleiner und kompakter gebaut sind. Es gibt die, die eher dem ektomorphen Typen entsprechen, das sind die langen, dünnen. Und dann gibt es hier den Mesomorphen dazwischen. Und in Wahrheit, das ist ja jetzt hier nur beispielhaft, gibt es natürlich so viel mehr Körperformen. Da muss man sich nur mal hier umschauen oder in der Stadt umschauen, wenn man durch die Stadt läuft. Jeder Mensch sieht doch irgendwie unterschiedlich aus. Und jeder ist richtig so, wie er ist. Warum betone ich das hier an dieser Stelle? Weil es häufig dazu kommt in unserer Gesellschaft, dass wir Menschen, vor allem Kinder, jetzt komme ich auf die Kinder, problematisieren an einer Stelle, wo gar kein Problem ist. Natürlich können diese Perzentilen, die man beim Arzt kennenlernt, auch mal ein Indikator sein, dass hier vielleicht irgendetwas aus den Fugen ist. Und natürlich möchte ich auch nicht alle Ärzte über einen Kamm scheren. Wir erleben es aber leider häufig, und das sind eben die, die dann bei uns im Coaching landen, dass Ärzte vielleicht ja, so einen Satz sagen wie, ihr Kind ist aber kräftig Das ist vielleicht einfach hier endomorph gebaut. Eltern werden dadurch aber häufig verunsichert und fangen dann vielleicht an, ihrem Kind weniger zu essen zu geben, als eigentlicher Bedarf wäre. Sättigung. Wir spüren Sättigung und das Kind darf dann nicht mehr bis zu seinem Sättigungspunkt essen. Es entsteht Verzicht und aus diesem Verzicht entstehen dann andere Dinge, wie heimliches Essen, schambesetztes Essen und, und. Und da sieht man schon, dass der innere Kompass schon aus dem Gleichgewicht gerät. Eine Mutter hat uns mal erschrocken erzählt, wahre Geschichte, dass sie im Schrank ihrer Tochter 5 leere Nutella-Gläser gefunden hat. Das kann, es gibt auch andere Gründe, kann auch hier kommen, wenn man anfängt, dem Kind nicht mehr zu vertrauen, weil man das Gefühl hat, es ist falsch in seiner Körperform. Dabei ist es genau richtig und wir sollten jeden Körper in seiner Körperform genauso nehmen, wie er ist und jedes Kind darin bestärken, dass es richtig ist, so wie es ist. Kommen wir jetzt zu ein paar Sätzen, die diesen inneren Ernährungskompass stören können. Ich fange mal mit dem ersten Satz an. Wenn du nicht brav bist, bekommst du nachher kein Eis. Ist vielleicht ein Satz, den Sie schon mal selbst gehört haben als Kind oder vielleicht sogar selber schon mal gesagt haben. Hier wird natürlich Erziehung mit Ernährung verknüpft und das ist nie förderlich für den inneren Ernährungskompass des Kindes. Erst das Gemüse, dann den Keks. Das ist so ein Klassiker. Ich möchte gerne 2 Gründe nennen, warum das nicht so oder warum wir mit Confidimus das für kontraproduktiv halten. Man hat mal ein Experiment mit Kindergartenkindern gemacht und hat ihnen gesagt, also hier habt ihr Schokolinsen, so Smarties, M&Ms. Wir haben eine rote Schale und wir haben eine gelbe Schale. Und am ersten Tag hat man den Kindern gesagt, also die schmecken gleich, muss ich dazu sagen. Anders als Gummibärchen, wo die roten Gummibärchen anders schmecken als die gelben, schmecken die Schokolinsen gleich. Und man hat den Kindern am ersten Tag gesagt, also ihr dürft euch die roten Schokolinsen nehmen, aber die gelben, die sind verboten. Die sind auf keinen Fall erlaubt. Die Kinder waren brav, haben sich dran gehalten. Und am nächsten Tag hat man gesagt, also heute sind auch die gelben erlaubt. Was ist passiert? Ich kann mir vorstellen, Sie können es antizipieren, die Kinder haben sich auf die gelben gestürzt. Also in dem Moment, wo wir sagen, erst das Gemüse, dann den Keks, geben wir eigentlich dem Gemüse gar nicht so eine richtige Chance, weil wir es abwerten, das musst du essen, aber den Keks, den darfst du essen. Das heißt, wir erreichen häufig einen kontraproduktiven Effekt. 2. Punkt ist, ich habe über das Thema Bekömmlichkeit gesprochen, es kann sein, dass das angebotene Gemüse vielleicht bei dem Kind gar keine gute Bekömmlichkeit auslöst. Auch ein wahrer Fall, in einer Kita wurde gesagt, ihr müsst die Paprika essen, dann dürft ihr den Keks haben. Und dann hat, das hat mir auch eine Mutter erzählt, das Kind Paprika gegessen, obwohl es Paprika nicht gut verträgt. Es wollte aber unbedingt den Keks haben. Hat dann Durchfall tatsächlich davon bekommen. Es kann schon auch sein bei Rohkost, nicht jedes Kind verträgt das gut. Und das ist natürlich auch kontraproduktiv. Es kann sein, dass dieses Kind nie mehr wieder neugierig wird auf Paprika, weil es mal eine negative Erfahrung damit gemacht hat. Damit es sozusagen als Belohnungsmechanismus den Keks bekommt. Ein weiteres Beispiel. Hast du dir wehgetan? Hier sind ein paar Gummibärchen. Ich habe auch schon von Gummibärchenmedizin gehört. Das ist natürlich genau das, was in der Einleitung schon steht, wenn Kinder aus Traurigkeit essen. Das bringen wir ihnen hiermit bei. Du bist traurig, hast dir wehgetan, nimm Gummibärchen. Dadurch entsteht ein Muster und später denken wir dann, es ist aber ungünstig, dass unser Kind immer zu essen greift, wenn es traurig ist. Weiterer Beispielsatz. Du willst doch groß und stark werden, sagen wir meistens dann, wenn das Kind Sättigung signalisiert, wir aber der Meinung sind, es müsste mehr essen. Das heißt, wir ermuntern eigentlich unser Kind, dass es über seinen natürlichen Sättigungspunkt hinausgeht. Und wenn es das häufig tut, und wir als Eltern sagen natürlich Sätze meistens nicht nur einmal, sondern vielleicht jeden Tag, an 365 Tagen im Jahr, dann verinnerlicht unser Kind, ah, okay, ich sollte mehr essen, als mein Körper mir signalisiert. Weiterer Satz. Was du dir aufgefüllt hast, wird bitte auch aufgegessen. Ich verstehe natürlich die Intention dahinter, man möchte nicht Lebensmittelverschwendung betreiben. Ist auch absolut nachvollziehbar. Ich würde in der Situation, wenn ein Kind sich selbst geschöpft hat und die Augen größer waren als der Magen, würde ich immer die Priorität beim Sättigungspunkt setzen. Dann ist es jetzt eben so, man kann dann sagen, komm, das nächste Mal schöpfst du dir weniger. Aber ich würde immer respektieren, dass das Kind diesen Sättigungspunkt am besten spürt und ihm sogar sagen, du musst es nicht aufessen. Wenn du spürst, dass du satt bist, ist es okay, wenn du was übrig lässt. So trainiert das Kind diesen inneren Kompass. Ihr Kind ist sehr kräftig, achten Sie auf gesunde Ernährung. Das ist so dieser Beispielsatz, der auch mit den Perzentilen oft zu tun hat. Das verunsichert oft Eltern. Und es führt dazu, wie ich schon erwähnt habe, dass sie ihrem Kind nicht mehr so viel geben wollen, wie das Kind eigentlich braucht. Ein Beispiel aus einer Familie, mit der wir gearbeitet haben, da hat die Mutter uns erzählt, sie war so verunsichert, sie hat ein großes, kräftiges Kind, dass sie angefangen hat, dem Kind nur noch Brei zu geben in der Portionsgröße, die auf der Packung steht. Das kann natürlich nur eine Angabe sein, die nicht für jedes Kind gleichermaßen gilt. Und sie hat eben gedacht, okay, ich darf meinem Kind nicht mehr geben, ich habe die Verantwortung, dass es nicht noch größer und kräftiger wird. Und dann hat dieses Kind, wenn es gehört hat, also es hat in seinem Hochstühlchen gesessen, und wenn das Kind gehört hat, das Schälchen wird leer und das Kratzen fängt an im Löffel, also mit dem Löffel im Schälchen, hat das Kind angefangen zu weinen, regelmäßig. Dadurch sehen wir, dieses Kind hatte noch Hunger, und es wollte eigentlich mehr. Und das Signal, das Schälchen ist leer, hat dazu geführt, dass das Kind richtig in Angst verfallen ist. Und das ist natürlich nicht förderlich, was diesen inneren Kompass und die Entwicklung des Kindes betrifft. Letzter Beispielsatz. Es geht nämlich auch umgekehrt. Ihr Kind ist sehr dünn, achten Sie auf die Ernährung. Was passiert dann bei verunsicherten Eltern? Zum Beispiel ein Kind, das mit Fläschchen ernährt wird, also als Säugling. Dann neigen manche Eltern dazu, eben die, die dieses Vertrauen in den natürlichen Kompass ihres Kindes verlieren, durch so einen Satz, den sie hören, neigen dann dazu, das Kind signalisiert Sättigung und sie stecken das Fläschchen nochmal rein. Und das ist natürlich auch nicht förderlich für die natürliche Entwicklung des Kindes. Es kommt die erste kleine, kurze Zusammenfassung. Das A und O ist, den inneren Ernährungskompass von Kindern zu stärken. Dazu zählt, was ich schon aufgeführt habe, auf körperlicher Ebene Hunger und Sättigung, Appetitbekömmlichkeit, da ist ein Tee verrutscht, und auf der seelischen Ebene, und die wird heute noch eine große Rolle spielen, auch ein gutes Gespür für seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse. Und da kommen wir schon zu dem Satz, der mir hier gerade schon hingeflutscht ist beim Klicken, den ich für sehr wichtig halte. Vielleicht können Sie den auf jeden Fall heute mit nach Hause nehmen. Wenn Hunger nicht das Problem ist, ist Essen nicht die Lösung. Wenn wir also essen, obwohl wir nicht hungrig sind, kann langfristig ein emotionales Essverhalten entstehen. Wenn Hunger nicht das Problem ist, ist Essen nicht die Lösung. Wenn du nicht brav bist, bekommst du nachher kein Eis. So. Jetzt komme ich zum Mechanismus des emotionalen Essens. Vorher, bevor ich zum emotionalen Essen komme, möchte ich nochmal allgemein auf das Zusammenspiel von Bedürfnissen, Gefühlen und Verhalten zu sprechen kommen. Diejenigen unter euch, die sich mit Bedürfnisorientierung auseinandersetzen, kennen das sicherlich, aber ich denke, es ist sehr wichtig, um das vorher zu erklären, damit man dann das emotionale Essen gut verstehen kann. Wir alle haben Bedürfnisse, sehr viele, den ganzen Tag. Das kann das Bedürfnis nach Ruhe sein, nach Gemeinschaft, nach Harmonie, nach Anerkennung, nach Verständnis und. Und diese Bedürfnisse können erfüllt sein oder nicht erfüllt sein. Und je nachdem, ob sie erfüllt oder nicht erfüllt sind, haben wir angenehme oder unangenehme Gefühle. Also bei nicht erfüllten Bedürfnissen unangenehme Gefühle und bei erfüllten Bedürfnissen angenehme Gefühle. Diese unangenehmen Gefühle sind gar nichts Schlechtes, weil wir manchmal so gesellschaftlich mit unangenehmen Gefühlen und dem Ausdruck derer dann nicht so gut zurechtkommen. Aber erstmal sind unangenehme Gefühle ein sehr gutes Warnsignal. Hey, hier sind Bedürfnisse nicht erfüllt, achte da mal drauf. So ähnlich wie das Hungersignal, achte mal drauf, du solltest mal was essen, ist das ein unangenehmes Gefühl, welches Bedürfnis ist nicht erfüllt. Und diese Gefühle und Bedürfnisse, die haben wir einfach. Da können wir nicht so viel dran tun. Aber woran wir etwas tun können, ist das Verhalten, das wir zeigen. Sprich, die Strategie, die wir entwickeln, wie wir auf diese unangenehmen Gefühle und auf diese unerfüllten Bedürfnisse eingehen können. Und als Eltern oder auch als Bezugspersonen bringen wir unseren Kindern natürlich auch ein Stück weit bei, welche Strategie sie lernen. Und die kann bedürfnisorientiert oder auch nicht bedürfnisorientiert sein. Kommen wir zu einem Beispiel. Und zwar haben wir die Laura. Die Laura hat Streit mit ihrer Freundin. Und deswegen ist ihr Bedürfnis nach Harmonie nicht erfüllt. Das führt dann dazu, dass sie das unangenehme Gefühl Traurigkeit entwickelt. Jetzt hier in diesem Fall ist es so, dass sie auf ihre Freundin zugeht, dass sie sich aussprechen und wieder vertragen. Das heißt, die Laura zeigt hier ein absolut bedürfnisorientiertes Verhalten. Sie geht auf ihre Freundin zu, sagt vielleicht, hey, das hat mich verletzt, dass du das gesagt hast. Oder sie sagt, ah, ich habe was Verletzendes gesagt, das tut mir leid. Sie vertragen sich wieder. Also wird ihr Bedürfnis nach Harmonie erfüllt und sie ist glücklich. Problem gelöst. Ich habe ein zweites Beispiel mitgebracht, wieder mit der Laura. Diesmal löst sie nicht ihr Bedürfnis, aber sie geht mit ihren unangenehmen Gefühlen immerhin gut um. Folgendes Beispiel. Sie hat wieder Streit mit ihrer Freundin. Ihr Bedürfnis nach Harmonie ist nicht erfüllt, jetzt aber. Um mit ihrer Traurigkeit besser zurechtzukommen, zieht sie sich in ihr Zimmer zurück und hört Musik. Dadurch fühlt sie sich besser. Also sie ist hier erst traurig, dann hört sie Musik und die Traurigkeit verschwindet, sie fühlt sich wieder ausgeglichener. Ist vielleicht nicht der Königsweg, ist aber ganz, ganz wichtig, dass wir einen guten Umgang mit unseren unangenehmen Gefühlen bekommen, auch wenn wir das Bedürfnis gerade nicht erfüllen können, weil es natürlich auch Probleme gibt, die wir nicht lösen können. Wenn wir jetzt ein Kind sind und unsere Eltern streiten und wir wünschen uns, dass die harmonisch miteinander sind, dann können wir es halt gerade nicht lösen, aber wir können schauen, wie wir mit unseren unangenehmen Gefühlen umgehen. Und jetzt kommen wir zum emotionalen Essen. Sie können sich es wahrscheinlich schon zusammenreimen. Wie läuft das ab? Die Laura hat wieder Streit mit ihrer Freundin. Harmonie ist nicht erfüllt. Sie ist traurig. Sie geht nach Hause, isst eine Tafel Schokolade, fühlt sich vielleicht kurz besser und ist aber danach bedrückt. Das ist eigentlich ein klassischer Vorgang beim emotionalen Essen. Und vielleicht werden Sie sagen, ja, aber nicht jedes Kind ist ja bedrückt, wenn es die Tafel Schokolade gegessen hat. Nein, sicher nicht. Das ist ja ein längerer Prozess. Also wir haben vielleicht ein kleines Kind, das immer die Gummibärchenmedizin bekommt, das dann anfängt, bei Traurigkeit Schokolade zu essen. Das macht dem Körper erstmal nichts aus. Es kommt okay damit zurecht. Es hilft auch ein bisschen. Aber dadurch entsteht natürlich auch ein Übergewicht, und zwar oberhalb des natürlichen Setpoints. Weil wir nicht unseren Körper nähren, weil er Nahrung braucht, sondern weil wir ein unangenehmes Gefühl damit bekämpfen wollen. Ja? Deswegen entsteht dieser Leidensdruck in dem Moment, wo dieses Muster so lange besteht, bis dieses Kind dann Übergewicht entwickelt, aber aus diesem Muster nicht mehr rauskommt, weil das sich so verfestigt hat. Okay? Jetzt ist die Frage, was können wir als Eltern oder Bezugspersonen präventiv tun, damit das gar nicht so weit kommt. Im ersten Schritt können wir auf der körperlichen Ebene unseren inneren Ernährungskompass, Hunger, Sättigung, Appetit, Bekömmlichkeit, stärken. Wie machen wir das? Ich habe mal drei Beispiele mitgebracht. Im ersten Schritt ist es gut und richtig, seinem Kind Vertrauen zu schenken in seine Speisenauswahl und in seine Hunger- und Sättigungssignale. Ich habe jetzt gerade letzte Woche, ich habe selber drei Jungs und es waren noch zwei Jungs zum Übernachten bei uns, also es haben da fünf Jungs gesessen, also Männerüberschuss, anders als hier. Und ich habe einfach ein bisschen was gekocht, es gab Poulet, Reis, es gab so eine Currysoße, ich habe noch mit auf den Tisch gestellt, Joghurt, Gurken aufgeschnitten und ein bisschen Schokolade. Jetzt werden Sie sagen, oh Gott, die Schokolade gleich mit dazu, muss man nicht machen, kann man machen, vor allem dann, wenn man das eine ja nicht anders bewerten will als das andere. Auf jeden Fall, das war so die Auswahl. Und ich habe mal beobachtet, wie verhalten die sich. Und jeder hat eine andere Entscheidung getroffen. Der eine nur Pulle, der andere Reis mit Currysoße, der nächste Gurke dazu, der eine mit der Schokolade angefangen. Und hier dürfen wir wirklich loslassen. Hier dürfen wir Vertrauen schenken. Ich war auch schon in Kitas, habe da auch so das Essen von den Kita-Kindern beobachtet. Und es gibt freie Kitas, die den Kindern wirklich da viel Autonomie auch überlassen. Und das war so spannend zu sehen. Da gab es das eine Kind, hat sich einfach ein Stückchen Fleisch genommen, ein anderes zwei Kartoffeln. Ein Kind habe ich gesehen, das hat sich so einen Berg Brokkoli aufgeladen. Dann habe ich gedacht, mal gucken, ich beobachte mal, ob das Kind das dann isst. Das Kind hat das verputzt und ist dann nochmal gegangen, hat sich nochmal Brokkoli mit Soße geholt. Fand ich ganz spannend. So, also hier können wir loslassen an der Stelle. Es gibt aber auch das, wo wir hinschauen sollten. Und das kommt jetzt am zweiten Punkt. Vorsicht vor hinderlichen Gewohnheiten, Reizüberflutung, Kontrolle, Belohnungsbestrafungsmechanismen. Ich gehe einzeln drauf ein. Gewohnheiten. Zum Beispiel, wenn wir unserem Kind sagen, du musst aber frühstücken. Dieses Kind hat aber vielleicht noch gar keinen Hunger. Dann reißt eine Gewohnheit ein, dass das Kind isst, obwohl es keinen Hunger hat. Da würde ich aufpassen. Reizüberflutung, ganz wichtiges Thema. Damit ist gemeint, dass das Kind isst und gleichzeitig aber noch lauter andere Reize sind. Entweder, weil es noch mit Freunden spielt, weil es am Handy ist, am Computer, vor dem Fernseher, dass das Essen nebenbei selbstverständlich wird. Da würde ich immer abraten, weil wir dann nicht mehr richtig hinspüren. Dann geht das so nebenbei und wir gehen oft über unseren Sättigungspunkt hinaus. Da wäre ich tatsächlich auch relativ streng. Also man kennt mich so im Sinne von Vertrauen. Confidimus heißt, wir vertrauen, loslassen. Und wenn ich dann sage, aber bitte essen am Tisch, dann ist das manchmal so ein bisschen überraschend. Da wäre ich aber tatsächlich konsequent. Soweit es geht. Wenn man jetzt Popcorn im Kino isst, dann ist das natürlich überhaupt kein Problem. Das ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Es geht darum, dass sich dieses Muster nicht verfestigt. Kontrolle, damit ist gemeint, wenn ich die ganze Zeit auf dem Teller meines Kindes bin mit dem Blick, iss erstmal den Brokkoli, nein, den Brokkoli erst und dann kannst du noch Nudeln haben, bitte nicht so viel davon, bist du dir sicher, dass du das noch haben willst? Da kann sich das Kind nicht frei entfalten. Und natürlich ganz wichtig, Belohnungs- und Bestrafungsmechanismen. Also wir kommen eigentlich, ich glaube, es kommt kein Kind durch seine Kindheit, ohne mal mit Essen belohnt oder bestraft zu werden. Ob beim Arzt, wo es heißt, vielleicht heißt es gerade noch, achten Sie auf die Ernährung, dann, das hast du gut gemacht, möchtest du einen Traubenzucker haben? Dann auch teilweise in der Schule, dass man sagt, die, die es besonders gut machen, kriegen ein Gurzli oder was Ähnliches. Zu Hause, überall begegnet man dem. Es ist ja auch nicht schlimm, wenn das mal passiert. Aber das prägt natürlich Muster und deswegen wäre ich da tatsächlich sehr achtsam. Keine Gummibärchenmedizin. Ja? Und letzter Punkt hier an der Stelle, man darf empathisch Nein sagen, wenn Sie merken, okay, mein Kind fängt aus Langeweile, Traurigkeit oder Frustration an zu essen. Das werde ich gleich nochmal ein bisschen ausführlicher zeigen. Wie lösen wir jetzt ein bereits bestehendes emotionales Essverhalten auf? Zunächst einmal sind drei Dinge wichtig, und zwar Achtsamkeit, Verständnis und Geduld. Wenn Eltern zu uns ins Coaching kommen, dann ist oft die Hoffnung, dass man ein jahrelang entstandenes emotionales Essverhalten von einem Tag auf den anderen auflösen kann. Es geht aber nicht. Wir lernen diese Muster, die sind ganz fest verankert. Wir können die auflösen, das ist das Gute. Auch Erwachsene können die noch auflösen und Kinder umso besser. Aber auch das braucht Zeit. Deswegen ist wichtig, erstmal achtsam zu sein. Okay, was ist da eigentlich? Wann isst mein Kind aus emotionalen Gründen? Verständnis, wir arbeiten oft mit einem Perspektivwechsel, dass wir fragen, hey, wie fühlt sich denn dein Kind in der Situation? Wie geht's denn deinem Kind? Und dann kommt oft so, ja, okay, ich verstehe, dass mein Kind da jetzt gerade mit zu kämpfen hat. Und wenn dieses Verständnis da ist, dann gelingt es natürlich auch leichter, geduldig zu sein und nicht zu sagen, Mensch, es kann doch nicht sein, dass du das nicht hinkriegst, sondern dass wir sagen, okay, das hat sich lange gebildet, also kommen wir da Schritt für Schritt auch nur wieder raus. Was machen wir also, wenn die Situation akut ist? Sie erkennen, es geht um emotionales Essen. Mein Kind isst aus Langeweile, Frust, Traurigkeit. Bleiben wir mal bei der Laura, die Streit hat mit ihrer Freundin. Sie möchte jetzt den dritten Weg wählen, den ich gezeigt habe. Sie kommt nach Hause, läuft zum Süßigkeitenregal, nimmt sich die Tafel Schokolade und begibt sich auf den Weg in ihr Zimmer, um die dann dort zu essen. Jetzt kann ich von vornherein vielleicht sogar sagen, hopp, der Pfeil hat sich ein bisschen verschoben. Sie lassen es geschehen und sprechen das Thema zum anderen Zeitpunkt an. Das ist total okay, zu sagen, okay, jetzt ist mein Kind gerade wirklich nicht in der Verfassung, es ist dieses Muster da, aber ich mache das jetzt nicht jeden Tag aufs Neue, sondern wir sprechen das an und schauen, hey, was kann dir denn helfen, wenn du traurig bist? Was könnte vielleicht noch besser sein als die Schokolade? Man kann aber auch, und das wäre jetzt die zweite Variante, mal gucken, wo der Pfeil kommt, sie versuchen das Essen zu stoppen und testen die Reaktion des Kindes. Und es kann tatsächlich sein, dass das Kind kooperativ reagiert. Ich habe eine ganz schöne Geschichte von einer Coaching-Mutter, die mir erzählt hat, so als Erfolgserlebnis hat sie gesagt, ja, ihre Tochter, die war wütend. 5 Jahre alt, noch klein, war voller Emotionen, ist aber irgendwie zu den Süßigkeiten marschiert, wollte die nehmen, hat sich an den Tisch begeben, Essen als alleinige Tätigkeit, so weit waren wir schon, wollte das essen und die Mutter hat gesagt, ey, stopp, nein, lass uns das jetzt mal klären, was ist da eigentlich los, was ist vorgefallen, was ist passiert. Das Kind hat sich darauf eingelassen. Sie haben miteinander gesprochen, das Kind konnte seine ganzen Emotionen rauslassen, sie konnten das klären. Und dann hat die Mutter gesagt, nachdem wirklich das alles abgeklungen ist, hat die Mutter gesagt, okay, jetzt haben wir das ja geklärt, ist gut. Magst du jetzt die Süßigkeiten noch essen? Das Kind kurz gewartet und dann, nee, ich habe eigentlich Hunger, kann ich ein Knoblauchbrot haben? Das kann dann tatsächlich passieren. Es kann aber auch sein, dass das Kind nicht kooperativ reagiert, sondern dass es eher vehement reagiert. Und dann würde ich das Verhalten auf jeden Fall geschehen lassen, so ähnlich wie den oberen Weg wählen. Auf keinen Fall hier einen Machtkampf beginnen, das macht alles nur schlimmer. Vielleicht sogar noch zu dem Kind sagen, dann ist es wenigstens jetzt mit Genuss und nicht irgendwie beschämt, sondern genieße es aus vollen Stücken. Und dann schauen wir aber mal, was kannst du mit deiner Traurigkeit anderes machen? Ja, das war so das Umgehen mit der akuten Situation. Jetzt zu der Frage, wie können wir dem Thema langfristig begegnen? Erster Schritt ist, die körperliche Ebene wieder ins Gleichgewicht bringen. Hunger, Sättigung, Appetit, Bekömmlichkeit. Wie können wir das machen? Es gibt sicherlich noch ein paar mehr Möglichkeiten, den inneren Ernährungskompass zu trainieren. Ich möchte hier einfach ein paar aufzeigen. Der erste, Gewohnheiten durchbrechen. Es kann zum Beispiel sein, dass Sie sich angewöhnt haben, mit Ihrem Kind immer zu Snacks zu greifen, wenn Sie ins Auto steigen. Dass schon das Muster entstanden ist, das Kind steigt ins Auto und sagt, was gibt's zu essen? Das hat nichts mit Hunger zu tun und das kann man einfach durchbrechen, kann sagen, nee, ab sofort machen wir das anders. Diese Verknüpfung lösen wir. Es kann aber auch sowas sein, dass Sie vielleicht eingeführt haben, die Wurst darf nur mit Brot gegessen werden. Oder der Teller muss leer gegessen werden oder ähnliches. Auch das würde ich Sie dazu einladen, das mal zu durchbrechen. Zweiter Punkt. Das kommt immer wieder. Essen als alleinige Tätigkeit. Das ist so, so wichtig und kann teilweise schon einen riesen Durchbruch erzielen. Ich habe mal ein Coaching gemacht mit einem Mann, der schon eine ziemlich lange Diätvergangenheit hinter sich hatte. Und eigentlich schon so ein bisschen ernüchtert war und gedacht hat, also das wird mit mir nichts mehr. Und dann habe ich ihn ziemlich zu Beginn gefragt, können Sie sich denn vorstellen, Sie können alles essen, was Sie wollen, dass Sie es am Tisch machen. Nicht vom Fernsehen, nicht beim Arbeiten, am Tisch. Und mal bewusst schauen, okay, was signalisiert mir mein Körper denn da zurück? Das war jetzt vielleicht auch ein besonderer Glücksfall, aber dieser Mann hat innerhalb von ein paar Monaten über 20 Kilo abgenommen. Fast ausschließlich, wir haben natürlich ein paar Sachen noch nachjustiert, aber fast ausschließlich dadurch, dass er nicht die ganze Zeit nebenbei, ohne es so richtig zu merken, gegessen hat. Die Chips vorm Fernseher sind da so der Klassiker. Das nach Möglichkeit streichen. Nicht die Chips streichen, sondern die Routine des gemeinsamen Streichen. Ja? Achtsamkeitsrituale. Manche Kinder kommen zum Beispiel von der Schule und sind noch sehr gestresst. So wie sie sich fühlen, essen sie dann auch, setzen sich an den Tisch, da wird dann erstmal reingeschaufelt, vielleicht in einem Affenzahn. Es hilft, die Kinder da so ein bisschen runterzubringen, zu erden, vielleicht dreimal tief durchzuatmen, bevor man mit dem Essen beginnt. vielleicht ein Tischritual, auch Pipipi, wir haben uns alle lieb, kann helfen, zumindest mal das Kind so ein bisschen aus seinem Film, in dem es gerade noch ist, runterzubringen. Auch ein Tischgebet kann helfen. Ich habe mal in der Kita gesehen, da fand ich das ganz süß, da haben die das den Kindern so beigebracht, dass sie immer an dem Tisch, die haben so an einzelnen Tischen gegessen, dass sie immer an dem einzelnen Tisch, wenn dann zum Beispiel 5 Kinder zusammengekommen sind, haben die für sich alleine, da war dann gar keine Erzieherin mit dabei, dann so ein Ritual zusammen gemacht. Fand ich sehr schön. Es hilft aber auch, anderweitig Achtsamkeitsrituale im Tag einzubauen. Unsere Tage, auch die Tage von unseren Kindern, sind oft sehr stressig, sehr voll. Und so essen wir dann teilweise auch zwischen Tür und Angel. Und es hilft dann auch hier, vielleicht mal eine Meditation zu machen, mal einen Bodyscan von oben nach unten fühlen. Es kann aber auch sein, dass man mal wie nennt man das, wenn man mit den nackten Füßen jetzt so mal verschiedene Dinge testet, durch den Sand laufen und so weiter, Barfußpfad, jetzt habe ich es wieder. Auch das kann helfen, ins Spüren zu kommen. Es muss nicht nur immer auf Hunger und Sättigung einzahlen, sondern kann auch generell einzahlen auf ein Fühlen, sich selbst fühlen und sich selbst gut wahrnehmen. Hunger- und Sättigungssignale bewusst wahrnehmen. Also ich zum Beispiel bin so aufgewachsen, ich sage jetzt gleich was Kritisches zu meiner Kindheit, ich möchte nicht meine Eltern kritisieren, die haben natürlich alles nach bestem Wissen und Gewissen so gemacht, wie sie es konnten, aber ich bin aufgewachsen ohne ein Gespräch oder ein Sprechen über Hungersättigung. Ich habe vorgesetzt bekommen, was meine Portion war und ich war eher ein angepasstes Kind, ich habe das gegessen. Das heißt, diese Frage, wie hungrig bist du, wie viel brauchst du, möchtest du dir selber nehmen, du darfst aufhören, wenn du satt bist, hat zum Beispiel bei mir überhaupt nicht stattgefunden. Und dass das stattfindet in Familien oder auch in Einrichtungen, dass die Kinder signalisieren können, hey, das ist mein Signal. Ich habe jetzt keinen Hunger, ich habe wenig Hunger, ich habe starken Hunger, ich bin satt, ich bin noch nicht satt, dass sie dafür wirklich ein Gespür bekommen, das ist total wichtig. Und der letzte Punkt, Nachspülen nach dem Essen, das wird auch die Übung sein, die ich kurz mit Ihnen machen möchte, die geht nicht lang und die ist total wertvoll, wenn es darum geht, wieder ins Spüren zu kommen und diesen inneren Kompass wieder besser wahrzunehmen, dazu gleich mehr. Und wenn Sie jetzt in der Familie sind oder Sie sind vielleicht auch in einer Einrichtung, arbeiten mit Kindern, dann dürfen Sie das gemeinsam üben. Denn mal Hand aufs Herz, auch bei uns ist es doch oft so in der Erwachsenenwelt, dass wir auch nicht so richtig gut aufgestellt sind, was unseren inneren Kompass betrifft. Deswegen können wir da gleich mitüben. Kommen wir jetzt zu der seelischen Ebene. Was können wir hier tun? Erster Punkt, kommen Sie bewusst in Kontakt mit den Gefühlen und Bedürfnissen in Ihrer Familie. Wir leben in einer Gesellschaft, in der sehr viel auf der Verhaltensebene abläuft. Das machst du gut, das machst du schlecht, wir müssen alle funktionieren bei der Arbeit. Und wie es uns geht, was unsere Gefühle sind und auch was unsere Bedürfnisse sind, das ist oft zweitrangig. Und es ist natürlich sehr wertvoll, damit gut in Kontakt zu kommen, weil je besser wir uns spüren und je besser wir unsere Bedürfnisse erfüllen können, umso weniger neigen wir natürlich dazu, unsere unerfüllten Bedürfnisse mit Essen zu kompensieren. Wie können wir es machen? Wir können zum Beispiel mit Gefühl- und Bedürfniskarten arbeiten. Das war so das Angebot. Also wenn Sie eine Mail schreiben ans Kinderdorf, dann kann ich Ihnen auch so Karten zum Ausschneiden zur Verfügung stellen, wenn Sie das wollen. Und dann kann man zum Beispiel mit dem Kind, das man hat, so arbeiten, dass man das Kind mal so ein Gefühl ziehen lässt. Und dann kann man fragen, hey, wann hast du dich denn mal so gefühlt? Oder wann glaubst du, habe ich mich mal so gefühlt? Oder vielleicht ein anderes Kind? Oder wie sieht jemand aus, der sich so fühlt? Einfach, dass man auch diesen Wortschatz für dieses Gefühl überhaupt erstmal bekommt. Und dann kann man natürlich sein Kind auch im Alltag spiegeln. Kann sagen, hey, ich habe das Gefühl, du bist gerade ganz schön müde. Kann das sein? Was brauchst du? Und man kann natürlich auch mal selbst über seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse sprechen, wenn man sie denn überhaupt weiß. Da muss man erstmal selber über sich nachdenken und kann vielleicht sagen, oh, ich bin gerade echt ganz schön müde. Kann ich gerade mal kurz ein bisschen Ruhe haben? Dann haben wir über Gefühle und über Bedürfnisse gesprochen. Und wenn das Kind das lernt, wenn das natürlich ist, dass man das auch verbalisiert, dann ist natürlich schon viel geholfen. Man kann auch hier einfach statt mit Karten mit so ausgedruckten Auflistungen arbeiten. Das sind jetzt angenehme Gefühle. Als nächstes habe ich hier unangenehme Gefühle. Was ich immer wieder extrem spannend finde im Coaching ist, Wenn ich jetzt eine Mutter frage oder einen Vater frage, wie hat sich denn dein Kind in der Situation gefühlt? Und ich habe das nicht, dann ist das oft sehr diffus, so ja, irgendwie nicht gut, ich weiß nicht. Und dann gebe ich ihnen die Liste und sage, okay, schauen Sie doch mal, lesen mal durch, was geht denn in Resonanz? Das gibt oft richtige Aha-Erlebnisse, dann schauen die Eltern und sagen, ah, beschämt. Mein Kind hat sich beschämt gefühlt oder gequält. Also das war teilweise schon sehr eindrücklich. Und wenn man das gefühlt hat, sozusagen, was das Kind fühlt, ist schon viel gewonnen, auch in puncto Empathie mit seinem Kind, wenn es vielleicht nicht das macht, was wir von ihm wollen. Und Bedürfnisse ist natürlich auch ganz wichtig, damit in Kontakt zu kommen. Und ich habe tatsächlich heute, auch in Vorbereitung zu dem Vortrag, habe ich gedacht, Mensch, unser Mittlerer, der macht gerade einen ganz schön frustrierten Eindruck. Habe gedacht, komm, ich habe das schon mal mit Ihnen gemacht, aber ist auch schon wieder ein bisschen in den Hintergrund geraten. Habe gedacht, komm, ich gebe Ihnen mal hier dieses Blatt mit den Bedürfnissen. Habe gesagt, du, was meinst du, was ist gerade bei dir nicht gut? Was würdest du dir mehr wünschen? Also er ist 10. Und dann hat er sich das so durchgelesen, wirklich Zeit genommen. Und dann sagt er so, Verständnis und Wertschätzung. Hat mich ein bisschen betroffen gemacht. Das ist jetzt so meine Aufgabe, ihn da abzuholen. Und zwar hat er ganz klar gesagt, von uns beiden, also von meinem Mann und mir und auch von seinen Brüdern. Ich muss dazu sagen, er ist so einer, der immer irgendwie alles macht, der immer parat ist, sich immer anzieht, wenn man es ihm sagt, anders als die anderen beiden. Und da fühlt sich der teilweise so ein bisschen zu kurz gekommen. Und ich fand das jetzt sehr wertvoll, tatsächlich ihm das heute mal zu geben und auch sehr eindrücklich, was da rausgekommen ist. Und jetzt ist es auf dem Tisch. Und jetzt muss ich damit natürlich was machen. Das zu den Bedürfnissen. Kommen wir zu einem zweiten Punkt. Stärken Sie Ihr Kind durch positive Affirmationen, also durch positive Bestärkungen. Denn das, was unser Kind irgendwann später als Muster mitnimmt, ob es an sich glaubt oder nicht, ist natürlich ganz stark geprägt davon, was wir als Eltern oder auch als Bezugspersonen unserem Kind mitgeben. Also das, wie wir mit unserem Kind umgehen und was wir ihm an Botschaften mitgeben, ob die positiv oder negativ sind, das wird seine Zukunft prägen und daran wird es dann später glauben. Und ich habe hier zwei Sätze mitgebracht, die ich in dem Zusammenhang sehr eindrücklich finde, nämlich einmal, ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, du wirst auf jeden Fall Recht behalten. Es ist einfach ein großer Unterschied, ob wir unserem Kind sagen, ich glaube an dich, die Welt steht dir offen, oder ob wir sagen, aus dir wird eh nichts. Vielleicht nicht ganz so plakativ, aber diese Botschaften schwingen ja immer wieder mit. Zweites Beispiel, Zitat. Das, was du heute denkst, wirst du morgen sein. Denkt mein Kind, hey, ich bin ein Loser? Oder denkt mein Kind, hey, ich werde alles schaffen? Und es ist natürlich klar, ein Kind, das in seiner Kraft steht, das resilient ist, das an sich glaubt, das wird viel weniger zum emotionalen Esser als ein Kind, das sowieso schon viel am Kämpfen ist mit sich. Wie kann ich das erreichen? Das führt mich zu Punkt 3. Arbeiten Sie mit gezielten Übungen, die Ihr Kind spielerisch stärken. Ich habe hier mal 3 Übungen mitgebracht. Es gibt natürlich noch viele andere Übungen, die haben wir auch in unserem Buch aufgegriffen. Man kann sein Kind natürlich auch anderweitig stärken, das sollen einfach Beispiele sein. Man kann zum Beispiel hier die Superman-Übung machen. Etablieren Sie ein Abendritual. Sie können sich zum Beispiel jeden Abend beim Zähneputzen mit Ihrem Kind vor den Spiegel stellen und verschiedene Sätze mit Superman-Haltung in den Spiegel rufen, etwa, ich kann das, so, ich bin wertvoll, ich bin gut, ich bin liebenswert. Ich kann das, würde ich machen, wenn es um eine ganz konkrete Situation geht. Vielleicht hat das Kind morgen ein Fußballturnier und hat Angst, nicht gut zu spielen. Ich kann das. Vielleicht hat das Kind am nächsten Tag eine Prüfung, es hat gelernt, hat sich vorbereitet und es hat trotzdem Selbstzweifel und denkt, es kann es nicht schaffen. Vielleicht ist es auch so, dass das Kind am nächsten Tag einen Vortrag halten muss und hat Angst, sich vor die Klasse zu stellen. Also, ich habe heute Nachmittag im Hotel auch mal kurz vorm Spiegel gestanden. Ne? Es hilft. Es hilft auf jeden Fall. Und was auch ganz spannend ist, ist, dass die Haltung und die Psyche, dass das miteinander korreliert. Und man sieht es ja auch, wenn jetzt jemand zum Beispiel depressiv ist, dann wird er eher eine etwas in sich zusammengefallene Körperhaltung haben. Wir können den Spieß aber auch umdrehen. Wir können erst die Haltung verändern, uns erst aufstellen und die Psyche kommt dann mit. Das hilft. Ich habe noch zwei weitere Übungen dabei. Stärkenbild. Malen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind ein Stärkenbild. Sie können seine Stärken auch einfach aufschreiben. Überlegen Sie gemeinsam, was Ihr Kind zu einer einzigartigen Persönlichkeit macht. Dieses Stärkenbild können Sie zum Beispiel am Bett aufhängen, sodass Ihr Kind es jeden Abend vor dem Schlafengehen sieht und sich seiner Stärken bewusst wird. Also wir haben das auch mal gemacht, da waren die Kinder noch ein bisschen jünger. Wir haben so ein großes Flipchart für jedes Kind an die Innenseite des Kinderzimmers gehängt und haben dann auch so Sachen draufgeschrieben, wo sie vielleicht mal mutig waren, so, wo sie was sich getraut haben. So, ich habe Angst vor dieser Wasserrutsche und jetzt rutsche ich sie aber oder ähnliches. Mittlerweile sind an der Stelle Basketballposter, aber für die Zeit hat es auf jeden Fall, denke ich, auf jeden Fall was Gutes bewirkt. Oder Postkarten mehr. Hängen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind in Ihrer ganzen Wohnung lustige oder positive Postkarten auf. Alternativ können Sie auch kleine Notizzettel beschreiben oder bemalen und zum Beispiel an den Badezimmerspiegel hängen. Jedes Lächeln, das Sie Ihrem Kind dadurch ins Gesicht zaubern, ist es wert. So, jetzt möchte ich nochmal den Bogen machen zu dem Anfang mit den Bedürfnissen, Gefühlen und dem Verhalten. Es ist nämlich auch noch sehr wichtig und wertvoll, dass Sie Ihr Kind unterstützen in puncto Problemlösungskompetenz und im Umgang mit seinen unangenehmen Gefühlen. Damit schließe ich dann auch diesen emotionalen Teil ab. Wir fangen an auf der linken Seite mit dem problemorientierten Coping. Also, dass Ihr Kind Bewältigungsstrategien erlernt, wie es mit seinen Problemen umgehen kann. Weil je mehr es seine Probleme löst und seine Bedürfnisse erfüllt, umso weniger wahrscheinlich ist es, dass es aus emotionalen Gründen zum Essen greifen muss. Das können Sie tun, indem Sie Ihrem Kind, das zahlt hier auf die Bedürfnisse ein, indem Sie Ihrem Kind Lösungsorientierung und Eigenverantwortung vermitteln. Wir sind wieder bei der Laura. Die Laura glaubt an sich, ich kann zu meiner Freundin gehen und ich kann fragen, ob wir uns wieder vertragen. Sie fühlt sich nicht ausgeliefert als Opfer der Umstände, sondern sie fühlt sich mächtig statt ohnmächtig. Und das ist eine große Kraft, die Kinder ja, dann ihr Leben lang haben und behalten können. Aber wir haben ja schon festgehalten, nicht alle Bedürfnisse lassen sich erfüllen, weil wir nicht alle Probleme direkt lösen können. Deswegen ist auch emotionsorientiertes Coping ganz wichtig, dass wir eben mit unseren Gefühlen einen guten Umgang finden. Wenn wir sagen, okay, was hilft mir bei Müdigkeit? Dann können das verschiedene Dinge sein. Zum Beispiel, willst du? Ausruhen, Musik hören, früh ins Bett gehen, aber nicht, an dieser Stelle nicht der Schokoriegel. Also der Werkzeugkoffer, was tue ich bei unangenehmen Gefühlen, ist dann etwas, was mir wirklich hilft, was einzahlt auf die Müdigkeit und nicht der Schokoriegel, um irgendwie durch den Tag zu kommen. Wie gehe ich mit Traurigkeit um? Ich kann vielleicht Tagebuch schreiben, malen, reden, aber nicht Gummibärchen essen. Ja? Letztes Beispiel, was hilft, wenn ich frustriert bin? Vielleicht Sport treiben, mich richtig auspowern, wenn der Frust da ist, etwas unternehmen, Freunde treffen oder, aber nicht die Chipspackung. Ich möchte das nochmal visualisieren. So, wir haben hier diesen Werkzeugkoffer für unangenehme Gefühle. Beim emotionalen Essen ist er so bestückt. Unangenehmes Gefühl, ich bin traurig. Also ist das hier mein Werkzeugkoffer, nehme ich die Schokolade oder nehme ich die Gummibärchen? Wenn Hunger nicht das Problem ist, ist Essen nicht die Lösung. Deswegen müssen wir hier diese Dinge aus diesem Werkzeugkoffer verbannen und einen neuen Werkzeugkoffer anlegen, in dem andere Dinge drin sind. Ausruhen, Musik hören, Sport, weinen, kuscheln, reden, etwas unternehmen, Freunde treffen, Podcast hören, Boxsack, Tagebuch schreiben, ins Kissen schreien, malen oder. Das ist beispielhaft. Aber je besser wir hier diesen Werkzeugkoffer bestückt haben, umso besser kann unser Kind mit seinen unangenehmen Gefühlen umgehen und muss nicht auf die Schokolade oder die Chips zurückgreifen. Aber, und das möchte ich auch nochmal ganz deutlich sagen, Wenn Hunger das Problem ist, dann ist Essen die Lösung. Und dann sollte auch möglichst alles erlaubt sein. Wir denken an die Esstischsituation, da war die Schokolade noch mit am Tisch. Die Kinder konnten sich bedürfnisorientiert nehmen. Manchmal brauchen wir auch diese schnelle Energie, warum auch nicht? Das heißt, hier können wir die ganze Bandbreite anbieten. Und wenn Hunger das Problem ist, dann ist Essen die Lösung. Okay? Ich hoffe, das ist deutlich geworden in der Differenzierung. Gleich kommen wir zu Ihren Fragen. Und vorher würde ich gerne Sie noch einladen, einmal anhand einer Übung bewusst in sich hineinzuspüren. Und das raten wir tatsächlich vielen Eltern, die das Gefühl haben, dass der innere Ernährungskompass ihres Kindes durcheinander geraten ist. Und anstatt dem Kind immer zu sagen, iss jetzt weniger, sagen wir, lassen Sie das, spüren Sie danach gemeinsam mit dem Kind nochmal rein, wie sich das anfühlt. Das ist so ein bisschen so, wie wenn wir immer sagen, du kannst doch nicht ohne Jacke aus dem Haus gehen, zieh dir deine Jacke an, es ist doch kalt. Ja, und dann lassen wir das Kind halt mal ohne Jacke aus dem Haus gehen. Das ist viel, viel kraftvoller, als wenn wir immer nur das Kind vorher kognitiv adressieren. Ich würde Sie jetzt dazu einladen, sich mal an Ihre letzte Mahlzeit zurückzuerinnern. Meistens macht man es direkt nach dem Essen, aber wahrscheinlich ist es jetzt auch noch nicht so lange her, als dass Sie gar nicht mehr wissen, was die letzte Mahlzeit war. Das heißt, Sie gehen gedanklich nochmal zurück, was war meine letzte Mahlzeit? Können sich gerne ein bisschen zurücklehnen, vielleicht auch die Augen schließen, mal tief ein- und ausatmen, sich nochmal konzentrieren, wie war das? Was habe ich da gegessen? Was habe ich da gefühlt? Gerne auch die Füße angenehm am Boden abstellen. So, und jetzt werde ich Ihnen einfach ein paar Reflexionsfragen stellen. Nehmen Sie sich gerne Zeit, da bewusst reinzuspüren, was das mit Ihnen gemacht hat. So, wie groß war denn meine Lust auf dieses Essen, das ich zuletzt gegessen habe? War ich zuvor hungrig? War es genau die Speise, die ich mir gewünscht habe? Wie war der Duft, der Geruch des Essens? Wie war der Geschmack des Essens? Kann ich mich noch erinnern und es vielleicht sogar noch ein wenig im Mund nachspüren? Wie war mein Fokus auf das Essen? Konnte ich bewusst genießen oder war ich eher abgelenkt? Wie war mein Essenstempo? War es angenehm? Zu schnell oder zu langsam? Bekommt mir das Essen gerade? Wie fühle ich mich? Wie fühlt sich mein Bauchraum an? Angenehm? Zufrieden? Oder gibt es auch unangenehme Stellen? Habe ich die passende Menge gegessen? War es zu viel? Zu wenig? Und woran mache ich meine Antwort fest? Wie ist meine Stimmung gerade? Hat es sich gelohnt, die Speise zu essen. Wie zufrieden bin ich? Wir können jetzt noch dreimal tief durchatmen und dann gern die Augen wieder öffnen. Und wenn wir gleich zum Fragenteil kommen, dann würde ich mich tatsächlich auch über das ein oder andere Feedback zu der Übung freuen, ob es da vielleicht auch ein Aha-Erlebnis dabei gab. Aber jetzt an der Stelle sage ich erstmal vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, was Sie mitgegeben haben. Tatsächlich habe ich Ananas gegessen und ich war total froh, weil ich hätte ehrlich gesagt lieber die Chips gehabt, die Sie da oben auf dem Bild gehabt haben, ja. Gebe ich zu. Jetzt haben Sie die Gelegenheit, das eine oder andere zu vertiefen, ein Feedback zu geben. Es wäre sehr nett, wenn Sie mir ein Handzeichen geben, dann komme ich mit dem Mikro zu Ihnen, eben damit wir auch die Frage und nicht nur die Antwort aufnehmen. Vielen Dank.
Vielen Dank erstmal für den interessanten Vortrag. Meine Frage ist, also wir haben wirklich eine sehr, sehr schwierige Esserin, die, also weiß ich nicht, drei verschiedene Sachen isst. Ja. Und wenn irgendwie ein Kraut irgendwo reingeraten ist, dann muss ich das noch rausfischen. Mhm. Jedenfalls, wir bieten immer an und sagen, du musst das probieren, wenigstens einmal probieren. Aber wenn ich jetzt Ihren Vortrag höre, dann ab sofort nicht mehr, oder?
Also ich würde tatsächlich eine kleine Rückfrage stellen wollen. Kommt es denn vor, dass sie probiert und dann merkt, es schmeckt mir eigentlich doch? Oder ist eigentlich die Quote sozusagen 0%, dass sie es, auch wenn sie es probiert hat, nie möchte?
Gute Gegenfrage, ja, die Quote ist schlecht.
Weil das ist tatsächlich ein guter Punkt, den Sie ansprechen. Ich hätte es auch fast noch vorhin erwähnt, als ich diese verschiedenen Stationen durchgegangen bin. Es gibt manche Kinder, die riechen, wenn es ihnen nicht schmeckt. Ich habe da auch dazu gehört, ich habe nie die Frage verstanden, probier es doch wenigstens, weil ich gesagt habe, ich rieche doch, dass ich es nicht mag. Es gibt aber auch die Kinder, da sagen dann die Eltern, ja, aber in dem Moment, wo sie es im Mund haben, finden sie es lecker. Deswegen würde ich das unterscheiden wollen. Also bei den Kindern, wenn sie sagen, die Quote ist so schlecht, sie mag es nie. Es war ein Mädchen, oder? Habe ich das richtig
verstanden? Es ist ein Mädchen,
ja. Dann würde ich es lassen.
Sie favorisiert eben sehr eher das industrialisierte Essen.
Was genau meinst du?
Also einfach ja, Weißmehl und eher Richtung, keine Ahnung, fertige Produkte. Das ist oft, was gibt es sonst noch? Mhm. Dann mache ich 5 Vorschläge. Anderes.
Darf ich noch fragen, ja, kurz, wie alt sie ist?
Sie ist 6.
Ja, das darf sich auch tatsächlich entwickeln. Also ich bin mir relativ sicher, wenn man jetzt bei uns den Jüngsten anschaut, der ist 7, der wird jetzt 8, da würden wahrscheinlich viele sagen, boah, ist auch ganz schön einseitig und auch relativ süßlastig. Die Neugier kommt auch teilweise ein bisschen später. Es kann auch sein, dass einfach aktuell der Magen jetzt zum Beispiel mit den Weißmehlnudeln besser zurechtkommt als mit dem Vollkornprodukt. Das kann absolut sein. Was wichtig ist, ist nicht aufzugeben, Vielfalt anzubieten und ansonsten sich zurückzulehnen. Also, dass es nicht zur selbsterfüllenden Prophezeiung wird, ich würde nie empfehlen, ach Gott, dann machen Sie eben jeden Tag morgens, mittags, abends nur die Nudeln im Angebot. Es ist gut, wenn Sie diese Vielfalt sieht, aber das darf kommen. Und je weniger Druck, umso leichter kommt die Neugier eigentlich auch.
Also eher hinstellen, aber ja, nicht nochmal explizit sagen, probier ja, doch.
Oder genau.
So. Okay, danke schön. Ja.
Vielleicht ganz kurze Anekdote. Ich habe nämlich, bevor wir mit Confidimus angefangen haben, bei unserem Ältesten, der ist jetzt 12, als er 4 war, hatte ich da auch eher... habe ich ein bisschen mehr Druck reingegeben, sage ich mal so. Brokkoli, eher den Machtkampf gehabt. Dann habe ich alles losgelassen, habe gesagt, ich stelle zur Verfügung, ihr sagt, was ihr haben wollt. Kurz drauf hat er freiwillig gesagt, kann ich den Brokkoli mal probieren. Ganz spannend. Also da sind Kinder auch sehr unterschiedlich. Und bei manchen ist der Druck führt zu Gegendruck und dann ist der Ofen aus. Ja. Gerne.
Also ich habe eine 5-jährige Tochter Und bei ihr ist es einfach so, dass sie am Tisch ganz wenig isst und sie möchte danach aber immer Süßigkeiten. Mhm. Also wenn ich sie auch frage, was sie mag ein Marmeladebrot, sie mag ein Zopfbrot, sie mag eine Schokolade, sie mag also nur Süßes. Und manchmal tue ich mir echt schwer, weil ich dann genau den Satz sage, sie muss zuerst das essen und erst dann gibt es eine Süßigkeit.
Ja. Also das, was ich hier sage, sind natürlich auch immer nur, sage ich mal, Impulse. Ne? Ich will ja niemanden zwingen, sie müssen das jetzt genau so machen. Ich kann dazu sagen, dass das Süße danach ist auch eine sehr starke kulturelle Komponente. Also wenn man sich jetzt die Ayurveda-Küche anschaut, da wird mit Süßem gestartet. Auch zum Beispiel, das finde ich immer wieder ganz spannend, der Robert Lewandowski ist ja so ein Profifußballer, der auch bekannt ist für seine enorme Fitness, noch unter den Fußballern einer der fittesten, der fängt zum Beispiel immer mit dem Dessert an. Und teilweise brauchen diese Kinder auch diese schnelle Energie. Also häufig tatsächlich, ich könnte jetzt natürlich noch ein paar Rückfragen stellen, aber häufig sind es die Kinder, die sehr agil sind, die sich sehr viel bewegen, die oft dünn sind und die haben oft diesen Bedarf nach der schnellen Energie. Und wenn der gedeckt ist, dann essen sie vielleicht auch was anderes. Also es kann schon sein, wenn sie es mal ausprobieren und es vielleicht auch gar nicht so werten und sagen, ja gut, dann ist jetzt das Marmeladenbrot, ist doch gut.
Ja, ich habe nochmal zwei Kinder, wie machen die das vielleicht auch so?
Im besten Fall ist es so, dass die Kinder tatsächlich dahin kommen, dass sie auf sich selbst hören und die anderen gar nicht so relevant sind. Also es kann tatsächlich klappen, dass wenn die Kinder sehr frei sind, also bei uns, das kann ich schon sagen, wir haben natürlich auch, ne, es gibt auch immer mal wieder Herausforderungen und so weiter, aber das klappt tatsächlich sehr gut. Das kann sein, dass ich einen Kaffee trinke und ein Stück Schokolade esse und die Kinder das überhaupt nicht interessiert. Also im besten Fall kommen die Kinder dahin, dass jeder für sich individuell fühlt, was brauche ich jetzt gerade und danach handelt. Und das hilft natürlich, wenn dann das Süße nicht irgendwie sehr auf dem Podest steht. Also wenn man zum Beispiel sagt, Nutella gibt es nur am Sonntag, dann fragen die Kinder teilweise mittwochs schon, wann ist eigentlich Sonntag? Und das kann man auch ein bisschen auflösen.
Also ich arbeite in einer Kleinkindbetreuung und ich finde es schwierig, das zu koordinieren, weil wir bieten den Kindern alles an, wir legen ihnen alles auf den Teller. Sie müssen nicht alles essen, wenn sie fertig sind, stehen sie auf und sind fertig, die anderen Kinder essen weiter. Mhm. Aber eben, wir sagen schon auch, du probierst zumindest die Suppe oder wenn du keine Suppe möchtest, ist auch okay, dann wartest du auf die Hauptspeise. Aber die Nachspeise gibt es zum Schluss. Und die Kinder wissen, das ist nicht immer Schokolade und Kuchen, sondern es sind manchmal auch Mandarinen oder Äpfel. Also das ist wirklich immer verschieden. Das kommt auch nicht von uns, sondern von einer externen Lieferung im Prinzip. Ja. Aber das ist schon schwierig, das zu koordinieren. Wie kann man, weil wir haben ein Kind, wir wissen, das isst zu Hause viel, das isst bei Hause viel, aber das bockt einfach wirklich nur. Also nur Suppe und dann am liebsten gleich aufstehen oder eben, also wirklich bockig, wie kann man, aber die sind zwei, das ist nochmal was anderes wie fünf und sechs, aber wie kann man das koordinieren, dass man da auch den Gewohnheiten von der zu Hause nicht zu sehr, also schon, dass man sie motiviert, aber eben nicht in so Einschränkungen macht und in Angst nicht, aber dass so negative Esserfahrungen kommen,
ja.
Das ist echt schwierig.
Darf ich dann nochmal fragen, also was ist die Hauptherausforderung, wenn das Kind bockt?
Also das Kind ist seit einem Jahr bei uns und es isst nur Suppe
und
will dann direkt Nachtisch.
Ja.
Und wir wissen, das mag das Essen eigentlich.
Ja.
Und wir wissen nicht, wie wir an das Kind rankommen, dass es auch isst, obwohl es das Essen mag. Weil wir wissen von den Eltern, da isst zu Hause alles und wir sehen ihm auch an, dass er es mag. Aber wie, das ist echt.
Also, wenn ich jetzt, vielleicht habe ich jetzt eine Herausforderung gerade noch nicht rausgehört, die vielleicht noch irgendwie da ist. Ich würde das Kind einfach lassen.
Noch ganz kurz, bei uns steht zur großen Diskussion, dass man so einen Plan macht, dass wenn man von allem probiert, man ein Kleberchen kommt und dann, aber wir ist eher schon, deswegen steht es noch zur Diskussion, weil die einen sagt, Blödsinn, die andere sagt nicht Blödsinn. Ich habe es jetzt eh schon rausgehört, aber in dem Fall wirklich Blödsinn, weil für den einen könnte es ja klappen, weil man ihn tatsächlich motiviert, für den anderen aber eher was richtig Negatives rausmache, oder?
Und was wir tatsächlich echt immer total unterschätzen, ist, wir gehen davon aus, dass das Kind, wenn es nicht alles probiert, die falsche Entscheidung für sich trifft. Das ist ja gar nicht so. Also die Kinder treffen oft für sich die richtige Entscheidung und wir glauben nicht daran, dass sie die richtige Entscheidung für sich treffen. Also was wir zum Beispiel auch immer wieder haben, sind Eltern, die echt in Sorge sind und sagen, unser Kind hat eine ganz klare Vorstellung, so ein bisschen hier, wenn da jetzt das Fitzelchen X drin ist oder das Fitzelchen Y. Die Kinder, die eine ganz klare Vorstellung haben, die sind oft sehr, sehr gut dann auch versorgt. Also die spüren genau, was sie brauchen. Es gibt die Kinder, die sich nicht so gut spüren, die dann eher im Außen sind, die dann auch verunsichert sind und im Zweifel alles essen, ob es ihnen bekommt oder nicht. Die Kinder, die oft so eine ganz extreme Klarheit haben, sind eigentlich die mit dem besten inneren Ernährungskompass oft. Und was ich dann spannend finde, ist, manchmal sind die Eltern so verzweifelt, dass wir dann auch sagen, dann machen Sie doch mal eine Blutuntersuchung und dann gucken wir, wie es aussieht. Wenn ihr sagt, das Kind isst nur Pommes und Eis. So. Und dann kommen die Eltern, gerade bei denen, die immer so vehement sind, kommen die Eltern immer fassungslos zurück und sagen, das ist alles in bester Ordnung, wir wissen gar nicht warum. Die Kinder treffen oft die richtige Entscheidung für sich, nur wir als Erwachsene glauben nicht daran. Und das ist vielleicht nochmal so ein Gedankengang, ne, dass man sagt, da müssen wir gar nicht so mit Klebern motivieren, sondern das ist vielleicht auch kontraproduktiv.
Danke.
Gerne.
Ich hätte eine Frage zur zeitlichen Vorgaben, die man hat. Also man hat ja dieses den Mittag zu Hause oder bei uns dann oft das Abendessen zu Hause oder jetzt am Wochenende, man sitzt dann beieinander, dann ist natürlich sehr viel anderes wichtig. Man steht schnell auf und eine halbe Stunde später ist dann wie ein Hunger.
Ja.
Und ja, irgendwie tue ich mir dann auch schwer zu sagen, ja, okay, passt, sondern na, es gibt jetzt, also ich habe jetzt auch gekocht und ich hätte jetzt auch gern, dass wir jetzt essen, weil ich in einer halben Stunde nicht schon wieder was anfangen möchte.
Verstehe ich total. Und es ist auch immer wieder so die Frage, feste Essenszeiten, ja, nein, wann hat das Kind wirklich Hunger und so weiter. Normalerweise, also ich bin auf jeden Fall pro feste Essensmahlzeiten auch, weil es auch schön ist für Kinder und wichtig ist für Kinder, Routinen zu haben. Es gibt Kindern auch Halt. Wir haben aber ja meistens ungefähr, sagen wir mal, 5 Mahlzeiten am Tag. Also wenn man sagt, das Kind hat die Möglichkeit, am Morgen vielleicht zu frühstücken, dann geht es in die Kita, da gibt es vielleicht nochmal einen Snack, dann gibt es ein Mittagessen, gibt einen Nachmittagssnack und ein Abendessen. Und je jünger die Kinder sind, umso weniger sind die da vielleicht noch so in diesem System drin. Das ruckelt sich aber so zusammen. Ich finde, man kann dann schon auch aus Elternsicht sagen, also ich läute zum Beispiel auch so die letzte Runde. Ich sage dann, okay, ich möchte den Tisch abräumen, ich möchte dann jetzt auch irgendwie Feierabend haben für heute und dann ist jetzt auch gut. Es kann sein, je jünger die Kinder sind, umso eher passiert es nochmal, dass sie dann wirklich nochmal Hunger haben. Und das spürt man, das ist dann wirklich, wirklich Hunger. Da würde ich jetzt nicht den Machtkampf starten. Aber manchmal wird es auch so eine Gewohnheit, so, ach ja, jetzt doch. Also man kann die Kinder schon dazu bringen und dann kann aber im Rahmen dieses Settings können die Kinder entscheiden. Dann gibt es das eine Kind, das gar nicht frühstücken will, das andere, das am Abend wenig isst, ein anderes, das am Abend total viel isst, morgens aber nichts braucht, ein anderes, das am Abend wenig isst und morgen schon aufwacht vor lauter Kohldampf. Also das heißt, das darf sich dann finden und so kommt man eigentlich meistens ganz gut dann damit hin. Vielleicht eine kleine Anmerkung noch, manchmal hatte ich schon, dass Eltern gesagt haben, wir essen um 19 Uhr und immer um 18 Uhr macht unser Kind total den Terz. Und dann habe ich gesagt, können Sie sich denn vorstellen, vielleicht um 18 Uhr zu essen? So, ah ja. So, man kann auch seine Gewohnheiten ein Stück weit ans Kind anpassen.
Mein Sohn, der ist 1,5 Jahre und entdeckt gerade die Lebensmittelvielfalt.
Ja.
Also eigentlich alles ganz positiv. Und mein Mann und ich, wir sind aber jetzt in Bezug auf Zucker, speziell Säfte, ein bisschen restriktiv, in Bezug auf Karies und bei stark verarbeiteten Lebensmitteln. Also er darf alles essen, aber halt wie sehr zuckerhaltige Sachen und Fertigprodukte nicht. Wie stand sie da dazu?
Ja, also er ist jetzt 1,5 und ist das erste Kind, habe ich das richtig verstanden?
Genau, ja.
Beim ersten Kind ist immer einfacher, weil da kann man das so ein Stück weit selber bestimmen. Bei den Geschwisterkindern sagen wir eigentlich immer, in dem Moment, wo es richtig zum Krampf wird, würde ich das auch fallen lassen. Also, aber beim kleinen Kind, was das erste Kind ist, dann kann man natürlich das auch selber steuern und ihm fehlt ja nichts. So. Deswegen finde ich das auch völlig in Ordnung. Karies ist eine starke genetische Komponente auch. Also das ist jetzt nicht nur wegen dem Essen. Und ich würde aber da tatsächlich darauf achten, dass man eben auch diese Mahlzeiten hat und dass nicht ein Kind zum Beispiel, vor allem wenn es noch klein ist, die ganze Zeit irgendwie was Süßes am Nuckeln ist oder so. Das greift natürlich tatsächlich wirklich die Zähne stark an. Wenn für Sie im Moment alles passt und alles rund ist, never change a running system, dann können Sie das gerne so weitermachen. Es kann dann sein, Sie gehen in die Eisdiele. Sie wollen selber vielleicht einfach mal ein Eis essen. Und Ihr Kind wird neugierig. So, fange ich jetzt an, mein Kind davon abzuhalten oder sage ich, ach, wir können jetzt gerade nicht mehr in die Eisdiele gehen und, und. Also in dem Moment, wo es anfängt, irgendwie krampfig zu werden, würde ich anfangen, loszulassen.
Okay, vielen Dank. Ja.
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es keine einseitige Ernährung. Also wenn Kinder jahrelang jegliches Gemüse und Obst verweigern, auch wenn es täglich angeboten wird, ist das gut so?
Also es ist natürlich immer schwierig, etwas komplett zu verallgemeinern. Was ich aber sagen kann, ist, dass man selbst bei Kindern, die wirkliche selektive Esser sind, also sprich, die sich wirklich von 3 Lebensmitteln ernähren, dass die in den allerseltensten Fällen wirklich Mangelerscheinungen zeigen. Das kann ich schon sagen. Vorausgesetzt natürlich, dass man in einem Umfeld lebt, in dem es Vielfalt gibt, das heißt, wo das Kind die Chance hätte, sich bedarfsgerecht zu ernähren. Wenn ich jetzt ein Familiensetting hätte, ich überspitze es jetzt mal, wo es nur Fanta und Toastbrot gibt, dann entsteht natürlich eine einseitige Ernährung, weil das Kind gar nicht die Entscheidung treffen kann. Aber es klingt ja so, als gäbe es diese Vielfalt und als würde das Kind
eindeutig
aber die nicht haben wollen. Dann ist davon auszugehen, dass das okay ist. Wenn jetzt auch nicht irgendwie, und es klingt jetzt nicht so, dass sie irgendwie mal massiv Druck gemacht haben oder dass wie so eine Gegenrevolte stattgefunden hat. Also darf ich, also vielleicht wollen Sie es auch nicht beantworten, aber mich würde interessieren, ist Ihr Kind dann gesund, fit, selten
absolut
krank?
Absolut gesund ist mein Enkel. Die Enkelin isst alles,
ja.
Obst, Gemüse, was auf den Tisch kommt, und er ist sehr einseitig.
Also von daher würde ich jetzt sagen, ist natürlich eine Ferndiagnose, ist alles in Ordnung. Was ich immer wieder spannend finde, ist im Coaching, ich frage eigentlich bei diesen einseitigen Themen, frage ich die Eltern immer, okay, beschreibt mir doch mal die letzten 4 Wochen, was hat das Kind gegessen? Einfach nur mal so aus dem Kopf heraus. Und dann schreibe ich immer mit und dann haben wir irgendwann so eine Liste. Und dann schauen die sich an, regelmäßig so, und sagen, so einseitig ist es gar nicht. Also man unterschätzt es auch ein Stück weit. Wenn das Kind jetzt zum Beispiel mal 3 Tage fast nur Schokomüsli isst und dann isst es mal 2 Tage nur Erdbeeren und dann war das 2 Wochen her, hat man schon wieder vergessen, dass das mal diese Erdbeeren gegessen hat. Aber diese Dinge waren alle da und es pickt sich das raus, was es vielleicht gerade braucht. Also vielleicht hilft das auch nochmal.
Ja, bei mir ist das einfach Gemüse, Obst, bin ich nicht unbedingt, ist wichtig, aber wenigstens Gemüse, aber beides nicht.
Ja.
Also wirklich kein Fitzelchen.
Ja. Kann sein, dass das noch kommt. Also es kann auch wirklich sein, dass vielleicht der Körper es gerade nicht so gut vertragen kann. Und in dem Moment, was ich auch immer wieder ganz spannend finde, ist, ich habe teilweise wirklich besorgte Eltern. Die sagen dann, oh Gott, zum Beispiel einseitig. Und dann sage ich, ja, ist denn Ihr Kind gesund, fit, gibt es irgendwelche gesundheitlichen Probleme? Und dann kommt so, nee. Eigentlich fast so, wieso fragen Sie denn? So, diese Verknüpfung, was wollen wir denn? Das Ziel ist, dass das Kind gesund und fit und selten krank und so weiter ist. Und wenn das erreicht ist und das Kind eine klare Entscheidung trifft in einem Umfeld, in dem es auch anders wählen könnte, dann ist eigentlich schon total viel gewonnen. Gerne. Hier hin. Einmal diagonal komplett auf die andere Seite durch.
Wie war das mit der Bewegung?
Passt doch.
So, Sie meinten vorhin, also der Spruch, wenn Hunger das Problem ist, ist Essen die Lösung und dann darf das Kind auch tatsächlich alles essen. Mhm. Mein Sohn würde dann nur, wirklich nur Nutella-Brot essen. Inwiefern muss man dann doch eine Vielfalt hineinbringen?
Also es ist immer die Frage, warum würde das Kind tatsächlich nur Nutella-Brot essen? Da gibt es natürlich jetzt verschiedene Hypothesen, die ich jetzt mal aufmachen könnte. Eine kann sein, dass vielleicht tatsächlich ein gewisser Verzicht da ist, also dass vielleicht das Nutella schon einen sehr hohen Stellenwert hat. Und trifft das zu?
Ja. Am Wochenende.
Ja, genau. Also Verzicht, wie bei so einem Staudamm, so in dem Moment, wo man den löst, muss ja nachgeholt werden, bis ich das harmonisieren kann. Es ist tatsächlich auch so, dass das für Eltern teilweise nicht so leicht auszuhalten ist, diese Verzichtphase durchzustehen, müsste ich schon fast nennen, bis sich das harmonisiert. Das kann tatsächlich sein, dass die Kinder mal eine Zeit lang da über die Stränge schlagen. Ich will auch gar nicht sagen, dass man immer diesen Staudamm sozusagen komplett aufmachen muss, weil eben wir früher habe ich noch gesagt, ja, machen Sie den Staudamm auf und dann kommt das schon. Das haben Eltern aber teilweise nicht ausgehalten. Also ich hatte Eltern, die sind weinend vom Tisch aufgestanden und das ist natürlich dem Kind auch nicht geholfen. Das kann man auch ein bisschen langsamer auflösen. Aber die Frage, die ich an der Stelle immer wieder stelle, ist, was ist die Alternative, wenn sich jetzt dieser Verzicht aufbaut? Weil die Kinder sind nicht so lange in unserer Kontrolle. Das heißt, es kommt dann das Kiosk, es kommt das Taschengeld, es kommen die Freunde und. Und wenn es dann einen starken Verzicht empfindet, dann finden wir im schlimmsten Fall die 5 leeren Nutella-Gläser im Schrank. So. Also das heißt, ich würde dazu raten, das ein bisschen aufzulösen.
Dankeschön.
Gerne.
Ich habe eben auch schon gehört, dass man einfach Kinder eine frei zugängliche Süßigkeiten-Schublade ermöglichen soll, also dass sie jederzeit irgendwie Zugriff haben sollten. Das ist, wie Sie jetzt sagen, so dieser Staudamm, wo eigentlich dann gar nicht entsteht, weil sie eh immer Zugriff haben. Wie stehen Sie dazu? Also ich habe jetzt 3-jährige Zwillingsmädchen und wüsste jetzt nicht, ob sie nicht morgens, mittags, abends einfach bei der Schublade dann stehen und sich da bedienen.
Ja, verstehe ich gut. es ist auch nicht so, dass ich da jetzt irgendwie ein sehr festgefahrenes Bild habe, wie es sein müsste. Also da kann es unterschiedliche Wege geben. Es gibt die Eltern, die sagen, wir haben immer die Süßigkeiten zugänglich. Wenn Freunde kommen, dann sind die immer total überrascht, wollen Süßigkeiten essen. Unsere Kinder interessiert es kaum noch. Das funktioniert teilweise. Gibt auch die Eltern, die sagen, nein, wir wollen zu den Mahlzeiten was dazustellen zum Beispiel. Und das funktioniert auch. Also ich kann zum Beispiel bei uns sagen, wir haben tatsächlich für die 3 Jungs, 3 verschiedene Boxen. Das klingt auch nicht nach, es ist alles gleich. Hat aber den Hintergrund, manchmal muss man so ein bisschen das kleinste Übel nehmen, dass wenn jetzt die irgendwas geschenkt bekommen haben oder wenn man irgendwie was kauft, wo sie sich irgendwie sagen, das würde ich gerne haben wollen, da sind jetzt aber vielleicht 3 Sachen in der Packung und im schlimmsten Fall, wenn sie es dann essen wollen, haben es die anderen Kinder schon weggegessen. Deswegen haben wir quasi 3 Boxen gemacht, da können die sich frei bedienen. Aber das kann man auch unterschiedlich handhaben. Also für mich ist eigentlich die Botschaft die, es ist gut, dass sich dieser Verzicht nicht aufbaut und der baut sich jetzt auch nicht wirklich auf, wenn man jetzt zum Beispiel diese Süßkomponente seinem Kind auch anbietet zu den Mahlzeiten oder so, wenn die da überhaupt drauf abfahren. Es gibt ja manche Kinder, die gar nicht so auf Süßes stehen. Aber da, also man muss das nicht komplett frei zugänglich machen. Also was man natürlich sehen kann, in den Familien, in denen es frei zugänglich ist und wo das funktioniert, diese Kinder werden, das ist jetzt meine Prognose, nie mehr wieder ein Problem mit Süßigkeiten haben. Weil die einfach überhaupt nicht in diesem, die benutzen es nicht für die unangenehmen Gefühle, sie benutzen es auch so nicht, wenn sie es nicht brauchen und die sind komplett frei. Und das ist natürlich eine super Vorstellung, da trauen sich nicht alle Eltern hin und das verstehe ich auch. Hat das die Frage beantwortet? Einigermaßen. Okay. Man kann ja auch immer bei diesen Themen ein bisschen experimentieren. Das ist ja nicht so wie das Kind, jetzt, dass man jetzt irgendwie über die befahrene Straße fahren lässt und dann ist das Ergebnis katastrophal, sondern man kann sich da ja auch ein bisschen rantasten und kann dann den Weg finden, der für einen selbst am besten passt. hier ist noch eine.
Einseitiges Essen ist bei uns auch ein großes Thema. Ich habe eine 5-jährige Tochter und eine 1-halbjährige. Die 1-halbjährige isst alles, bedient sich auch schon selber im Kühlschrank, weil sie es von der Großen sieht. Problemlösung ganz einfach, ich hole mir die Stapelsteine und kletter hoch. Die Große macht mir eher Sorgen, weil sie hat bis zum 2. Geburtstag alles gegessen, alles probiert und dann war wie, zack, ich esse nur noch leere Nudeln, Nudeln mit Parmesan, keine Soße, kein Fleisch außer Wurst. Also sie verzichtet wirklich auf Fleisch, außer mal auf ein Schnitzel, das geht schon, aber sonst, sie probiert nichts, Hackfleisch spuckt sie mir aus. Und ich bin so, bitte probier, probier, ist so wichtig. Und ich habe jetzt heute auch viel gelernt und denke mir wieder, okay, fahr wieder zurück. Aber wenn ich was koche für alle anderen drei, brauche ich ja irgendwas, wo sie auch mag. Dann müsste ich jedes Mal als Beilage Nudeln kochen. Und dann würde sie auch immer nur zu den Nudeln greifen. Halt, für mich ist es so schwierig, ich würde ihr gerne, also ich versuche ja, dass sie alles probiert wieder. Denke mir auch immer wieder, wie könnte ich sie motivieren. Aber man sagt immer, eine Beilage muss dabei sein, wo das Kind isst. Mein Kind isst nur Banane und ab und zu Gurke. Und die Gurke, also das ist genau das, was ich merke, ist, sie kann ewig lang keine Gurke essen und auf einmal isst sie eine halbe Gurke am Stück. Da denke ich mir, okay, Wochenration wieder erfüllt. Aber also mein Problem ist jetzt wirklich, was koche ich, dass sie nicht immer nur die leeren Nudeln nimmt, wenn ich nicht so viel Auswahl habe?
Ja, also vielen Dank für die Frage. Ich habe diese Picky-Eater-Phase auch noch gar nicht so angesprochen. Die kommt tatsächlich oft so mit 3 Jahren. Das kann ja auch mal früher oder später sein. Das kann auch eine bewusste Entscheidung des Kindes sein, weil in dieser Zeit sehr viel passiert. Also das Kind lernt viel, es nimmt viel mit, es hat sehr viele Eindrücke, die auf das Kind einprasseln. Das heißt, vieles, was neu ist im Leben. Und da besinnen sich die Kinder oft gerne auf das, wo sie wissen, das bekommt mir gut. Und das sind dann die Nudeln, die trockenen Nudeln. Das ist ein total normales Verhalten, zeigen ganz viele Kinder. Manchmal hilft es gar nicht, die Kinder so motivieren zu wollen, sondern vielleicht daran zu glauben, dass das Kind jetzt gerade das für sich Richtige auch entscheidet. Wenn Sie jetzt sagen, okay, was mache ich mit dem Kochen, ist eine Frage der Praktikabilität. Wenn Sie sagen, okay, so ein paar Nudeln sind schnell gekocht, würde ich tatsächlich die Nudeln kochen. Vielleicht isst sie auch mal eine Scheibe Brot oder so, da kommt das gar nicht in Frage. Dann kann man statt den Nudeln das Brot mit auf den Tisch stellen. Nicht aufgeben, die Vielfalt anbieten. Das ist der Vorteil, dass Sie ja noch mehr Personen sind im Haus und sowieso noch was anderes haben. Und dann kommt die Neugier wieder. Und vor allem, je weniger Druck sie machen, umso eher kommt sie wieder.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nur das Menü koche und jetzt keine Nudeln mache und das Kind kommt und sagt, bäh, das mag ich alles nicht, ja, dann kann ich immer noch sagen, okay, dann isst das Butterbrot.
Ja.
Oder?
Ja.
Ohne schlechtem Gewissen. Ja. Weil ich bin genau die Mama, ich habe mein Kind 2-mal Blut abnehmen lassen, weil ich wollte wissen, ob sie wirklich bestens genährt ist. Und das ist sie tatsächlich. Die Werte waren jedes Mal astrein.
Also klassisch, also genau das, was ich gerade beschrieben habe, total spannend, freut mich richtig, dass Sie das jetzt hier noch teilen, weil das genau so ein Beispiel ist. Und drehen Sie es mal, verstehen Sie es mal wirklich so, dass Ihr Kind mit dieser Klarheit, die es hat, für sich gut sorgt. Vielleicht das nochmal allgemein gesprochen. Wenn Kinder älter sind, Teenager, dann wollen wir, dass unsere Kinder einen eigenen Kopf haben. Da sagen wir dann, du musst nicht Diät machen, nur weil deine Freundin Diät macht. Du musst nicht das Rauchen anfangen, nur weil deine Freunde das Rauchen anfangen. Da wollen wir, dass unsere Kinder selbstbestimmt entscheiden. Wenn sie klein sind, wollen wir, dass sie das tun, was wir wollen. Und wenn wir das drehen und sagen, hey, das ist so charakterstark innerlich, wenn wir das Kind darin bestärken, wird es als Jugendlicher auch nicht der Masse hinterherlaufen, sondern das tun, was diesem Menschen individuell gut tut. Und das ist ein gedanklicher Twist, der aber hilft vielleicht in der Situation. Ja?